Und da sind wir wieder bei Aktiv Radio. Mit den interessantesten Gästen, mit den absolut interessantesten Gesprächen. Wir haben viel Politik, wir haben viel Wirtschaft, wir haben viel Kultur. Und jetzt gibt es ja irgendjemanden, der verantwortlich ist, zuletzt, dass das alles zu laufen kommt. Und das ist ja unser Kopf. Das ist euer Kopf, das ist mein Kopf. Und das ist selbstverständlich der Kopf von meinem Gast, den ich heute begrüssen darf. Wir haben ein kompliziertes Thema. Wir versuchen aber nicht kompliziert zu sein, wie immer, sondern informativ zu sein, so auch wie immer. Es geht heute um unser Hirn. Und ich weiss, was Sie jetzt denken. Es gibt viele Leute, die vielleicht in eurer Umgebung sind, die sagen, haben die überhaupt eins? Aber ich kann euch garantieren, die haben genauso eins, wie ihr auch eins habt. Aber vielleicht läuft das nicht ganz so gut wie euer Hirn. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich eine Forscherin, die sich tagtäglich mit dem Hirn und seinen Hirnfunktionen auseinandersetzt. Das ist Frau Dr. Barbara Studer. Herzlich willkommen bei Aktiv Radio.
Hallo, freut mich hier zu sein und ich freue mich auf das Gespräch.
Barbara, du bist Neurowissenschaftlerin. Ist das eine, die im Operationssaal ist und mit dem Instrument rumgusselt?
Nein, das wäre Neurologin. Ich komme nicht vom medizinischen oder vom medizinischen Schiene, sondern von psychologischen Schiene ursprünglich und bin dann in die Hirnforschung reingekommen über die Neuropsychologie und dann eben die Neurowissenschaften und setze mich vor allem mit der Gesundheit vom Hirn auseinander, respektive mit der Erhaltung von Gesundheit oder der Erhöhung von Gesundheit, der Prävention.
Also du bist nicht die, die eben ein Instrument vornimmt und mit dem Röntgenapparat hineinschaut, sondern du schaust eher, wie verhaltet sich unser Hirn? Wie kann man das Hirn vielleicht sogar manipulieren? Wie kommt eine Information beim Menschen an und wie wird sie verarbeitet im Hirn? Das ist deine Aufgabe.
Genau, und ich will beobachten, was sich verändert und was die Mechanismen sind im Hirn.
Du hast eine interessante Karriere hinter dir. Du hast eben als Neurowissenschaftlerin geschafft oder schaffst immer noch. Mhm. Aber du bist mittlerweile auch, wenn wir sagen, fast so ein bisschen publikumswirksam unterwegs. Du gehst auch an Anlässe und du redest über deine Forschung. Und das Ganze aber mit einer gewissen Leichtheit. Du bist auch Musikerin. Du hast das sogar auch studiert, Musik. Bist du so fast eine Schauspielerin geworden? Eine Neurowissenschaftsschauspielerin?
Ja, also die Unterhaltung, wissen wir, ist natürlich immer ein Teil, dass es bei den Leuten ankommt. Und das ist schon etwas, was ich ein bisschen gelernt habe, ja, dass ich Informationen so vermitteln kann, dass es den Leuten auch Freude macht, dass es Lust macht. Weil ich habe zu viel gesehen, wo auf eine Art vermittelt wird, dass es den Leuten fast ablöst. Und dann kannst du noch so gute Informationen haben und sie kommen nicht an. Ich habe mich lange, über 12 Jahre, mit der Lernforschung auseinandergesetzt, selber Lernforschung auch tätig gewesen und Lernberatung gemacht bei Studierenden an der Uni Bern, Fachstelle für Lern- und Gedächtnis geleitet. Und habe dort aber auch immer wieder gesehen, dass eigentlich so viele gute, wertvolle Informationen herum wären, auch für Forschung, aber es kommt bei den Leuten nicht an. Und darum habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich will nicht nur die Forschung kennen und selber dann aktiv sein, sondern ich will auch können sie wirklich vermitteln, weil ich will etwas verändern damit.
Aber du bist richtig gebucht, wie eine Moderatorin oder eine Schauspielerin. Ich glaube, du bist sogar mal in Zürich beim Hauseigentümerverband gesehen und hast dort zusammen mit Bernhard Häusler eine Show gemacht. Also, wie kommt jetzt eine Hirnforscherin unter Beat Häusler vor einem Hauseigentümerverband?
Ja, also ich glaube, die Leute fragen mich oder uns an, weil sie wollen gute Informationen den Leuten vermitteln. Also sie wollen wertvolle Impulse haben, aber sie wollen auch gleichzeitig, auch wissen, dass die Leute auch Freude haben. Und ich glaube, darum habe ich momentan viele Anfragen für Referate, wo eben, weil es interaktiv ist und weil es gleichzeitig auch ein Erlebnis ist. Und man weiss, also, oder Erlebnisse sind schön oder eine Show ist schön, aber sie muss auch einen guten Gehalt haben. Also ich habe zum Beispiel nicht gerne irgendwelche Performances, wo ich das Gefühl habe, Informationen, die schlussendlich vermittelt werden, sind sehr dünn und oder es ist vor allem einfach Show. Ich will beides.
Du bist eine Psychologin eigentlich, oder? Also das Studium, das du gemacht hast, ist Psychologie.
Ja, genau.
Psychologie und das Hirn, ist logisch, das hat etwas zu tun miteinander. Aber wie tut man sich spezialisieren, wenn man Psychologie studiert hat, nachher aufs Hirn an und für sich?
Das ist auch die Neuropsychologie, das ist der Bereich, wo man schaut, wie kann man die Funktionen im Hirn erklären, also wie sich Menschen verhalten und die Muster, oder wie kann man das erklären von den Hirnprozessen her. Und so bin ich dann immer mehr eben auf die Hirnfunktionen gekommen und habe ja in meiner eigenen Forschung gewusst, und wie kann man jetzt die Hirnfunktionen verändern. Und ehrlich, so das Interesse am Anfang ist gekommen, weil mein Vater hatte starke Depressionen gehabt. Und dort habe ich zuerst immer als Psychologin sozusagen nach Lösungen suchen und habe dann irgendwann gemerkt, ich komme an Grenzen und ich will es besser verstehen, oder was im Hirn wirklich abläuft. Ich will die Biologie hinter diesen hormonellen Funktionsveränderungen verstehen. Und dort bin ich nachher voll eingetaucht in die Neurowissenschaft und dort habe ich mein Hirn verliebt, weil ich gemerkt habe, boah, das ist so spannend. Und wenn ich das besser verstehe, glaube ich, kann ich noch viel bessere Ansätze entwickeln, die den Leuten helfen.
Sollte nicht jeder Psychologe eigentlich auch ein Hirnforscher sein? Weil letztendlich ist die ganze Psychologie nur im Hirn, oder? Ist ja nicht in den Fingern oder in den Beinen.
Es ist spannend, dass du das sagst, Daniel, und es ist wirklich jetzt auch der Trend, dass man erkennt, dass eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, das Hirn noch besser zu verstehen, als nur die Konklusionen, die man vom Verhalten her dann gerade hat. Ja.
Ich habe vorhin gesagt, du hast auch Musik gemacht, also du machst immer noch Musik. Auch auf der Bühne, wenn du einen Anlass moderierst, nimmst du die Gitarre führen oder die Violine führen. Mhm. Du singst auch. Wie passt das zusammen? Du hast ein Diplom gemacht, glaube ich, sogar für Violine. Also man könnte die jetzt auch in ein Orchester stellen und würde gar nicht merken, dass du eine Hirnforscherin mitten im Orchester drin ist.
Ja gut, der Fall ist, würde spielen. Ich bin schon so gut, gell? Aber, ja,
also kannst du nicht die erste Giga spielen, das geht nicht.
Ja, das würde nicht mehr gehen. Aber ja, Orchester habe ich lange gespielt und das ist eine wunderschöne Sache. Und jetzt arbeite ich mit Orchester zusammen. Wir machen so eine anlässige Musikmassage für das Gehirn. Und ich gebe dann nachher wie Impulse zwischen den Stücken, was jetzt im Hirn abgeht. Das ist etwas unglaublich Faszinierendes. Darum finde ich Musik und Neurowissenschaft oder einfach Hirngesundheit, das passt enorm zusammen. Also wir wissen von der Forschung, dass Musik eigentlich etwas vom Besten ist fürs Hirn.
Wie muss ich mir so einen Anlass vorstellen? Also dann das Orchester spielt und dann ist das Orchester ruhig und dann gehst du ans Mikrofon und erklärst mal so, was ist jetzt eigentlich mit eurem Körper und eurem Hirn effektiv passiert?
Ganz genau. Und zeigen auch Aufnahmen, wo man mit MRI, also mit der Magnetresonanztomographie, kann zeigen, was da angestoßen wird von der Musik. Spannend. Also du kannst ja wirklich beobachten, wie das Hirn eigentlich über die Schallwellenstimulation wirklich in eine neuronale Schwingung und Aktivierung hineinkommt, die extrem viel Positives auslöst im Hirn. Das ist unglaublich faszinierend.
Was passiert in meinem Hirn jetzt gerade aktuell, wenn ich mit dir rede? Welcher Teil vom Hirn ist aktiviert? Und ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ich muss dir zuhören, damit ich verstehe, was du mir sagst und dass ich vielleicht eine Nachfolgefrage kann führen kann. Was passiert in meinem Hirn eigentlich?
So eine coole Frage, Daniel. Das gefällt mir. Also die Vorstellung, was ist jetzt hier aktiv? Also wenn man jetzt dein Hirn würde kennen, wäre hundertprozentig der Frontalkortex sehr aktiv. Das ist von den Ohren her gegen vorne. Das sind 30% von unserem Hirn. Das ist ein grosser Teil. Das ist so ein bisschen wie der Dirigent vom Hirn. So stellen wir nicht alles vor, wenn wir schon beim Thema Orchester waren. Also der schaut, wer wenn jetzt muss ein Einsatz kommen, so ein bisschen alles orchestriert und kontrolliert, also so die Steuerung, Verhaltenskontrolle und auch, wenn du sagst, du überlegst jetzt schon eine nachfolgende Frage, oder du antizipierst jetzt schon und so, das ist auch ganz fest im Frontalkortex verankert. Und das ist natürlich das Sprachareal, also das Verständnis, du hast einerseits das Procavernicareal mit dem Verstehen und dem Produzieren von Sprachen. Vor allem linkshemisphärisch bist du rechtshändisch dominant.
Ich bin linkshändisch. Nein, ich bin beides. Ich habe beides. Links und rechts. Ist mir eigentlich egal, welche Hand ich brauche.
Dann ist das bei dir wahrscheinlich auch ein bisschen auf mehr in beiden Hemisphären verteilt. Weil bei Rechtshändlern ist es noch etwas mehr linksdominant die Sprache als bei Linkshändlern oder bei beides, wie bei dir.
Also ich bin übrigens gezwungen worden in der Schule, rechts zu schreiben. Also, weißt, wir haben beim Heft immer ein Gut reingelegt bekommen. Und ich habe immer geschrieben, so dass es niemand hat können lesen. Und dann haben sie mich gezwungen rechts. Und dort ist es aber nicht besser geworden eigentlich. Oder?
Sie haben die Hoffnung gehabt. Aber
also, das ist heute glaub, nicht mehr so. Oder? Heute darf glaub, ein Linkshänder sein.
Es ist so, das hat man damals wirklich noch falsch verstanden. Ich habe das Gefühl, man muss dem armen Hirn helfen, weil das dysfunktional ist. Und heute weiss man, das ist einfach eine eigene Stärke, Linkshänder. Aber ich glaube, dein Hirn hat von dem profitiert. Hast du müssen beides lernen. Also, wenn du sonst genug stark warst in der Schule und es dich nicht gestresst hat, weil das ist wie Bilingualismus. Oder? Du lernst im Hirn ein bisschen flexibler denken. Und jedes Training, das du eigentlich hier hast, ist für einen strukturellen Aufbau des Hirns, für die ganze Entwicklung eigentlich positiv.
Psychologie kann man ja auch ganz massiv missbrauchen. Und das hat wieder etwas mit dem Hirn zu tun. Also, wenn ich jetzt wirklich Bescheid weiss über das Hirnverhalten und ich bin auch noch ein Psychologe, oder? Dann könnte ich ja jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt, von der Matschi-Suppe engagiert werden und die sagen mir, ich muss unbedingt 100% mehr Umsatz machen mit Matschi-Suppe. Was muss ich jetzt mit diesen Bürgern hier von außen machen, dass die jetzt alle in Laden rennen und Matschi-Suppe kaufen?
Also, ich meine, das wird in den Medien ja absolut gemacht. Also, alle Medienmacher sind absolute Hirnkenner, Hirnkennerinnen, respektive haben die Neurowissenschaften natürlich als beratend zur Seite. Und mit dem wird gespielt. Also, das Neuromarketing. Also, das ist wie wenn du zum Beispiel subliminal, also unbewusst, Bilder neu mit reinschmuggelst, die die Leute sehen, weil die wissen, das Hirn nimmt.
Wird das tatsächlich gemacht? Ich habe das auch schon gehört.
Das darf man nicht mehr. Man hat das früher ganz viel gemacht, so Gocki-Werbung im Kino und so.
Und das darf man heute nicht mehr. Ich habe es gar nicht gemerkt.
Ja, also genau.
Es sind weniger als die 25 Bilder pro Sekunde gesehen. Ja. Und darum habe ich es irgendwie nicht gesehen. Ja. Oder?
Und das ist so ein Beispiel, oder? Wie man Hirnwissen ausnützt und das Hirnunwissen der Menschen eigentlich dann einfach gnadenlos.
Wenn wir jetzt gerade in die Hypnose vielleicht übergehen, also das ist ja, ich tue etwas unbewusst mir einimpfen und ich glaube das nachher. Und jetzt gibt es ja Ärzte oder Spezialisten, die mich in einen Hypnosezustand versetzen können. Und dann bin ich ja eigentlich wie eine Art weggetreten.
Ja.
Aber ich tue ja nicht schlafen, oder? Also schlafen, da bin ich ja ganz weg, oder? Mhm. Oder bei der Hypnose kann ich mich ja immer noch etwas fragen und ich gebe immer noch eine Antwort. Wo ist dort der Unterschied?
Ja, du bist einfach in einer anderen Aktivierung. Das ist dann viel so Alpha-Wellen, das sind so ruhigere Wellen. Und da bist du so ein bisschen wie in einem Delirium in eigentlich und bist, bewusst, dass weil eben der Frontalkortex dann so ein bisschen runtergefahren ist, weniger Kontrolle übernimmt, bist du empfänglicher für Sachen. Und darum nutzt man das eben zum so Affirmationen, nennt man so, dann wie so induzieren, also reingeben bei der Hypnose. Und das kann tatsächlich vielen, also es gibt gute Daten, die auch von Forschung her zeigen, das kann wirklich helfen, es kann Blockaden lösen. Es hat schon Limitationen und es wirkt nicht bei allen. Das muss man auch sagen, das gleiche wie bei Neurofeedback, wo du so Feedback bekommst, wo du auch siehst, wie das Hirn arbeitet. Auch das nützt nicht bei allen. Aber es sind schon Ansätze, die man manchmal unterstützen können. Aber
hast du dich selber mit Hypnose schon beschäftigt?
Ja, schon.
Kannst du hypnotisieren?
Nein.
Kannst du nicht? Mm-mm. Hast du es mal probiert?
Ich habe es noch nie probiert. Aber ich habe es schon mit einer Freundin, die das Ausbildung hat, sie hat es bei mir mal gemacht.
Und dann machst du dich erinnern an die Hypnose?
Ja, ich bin jetzt nicht so tief rein, aber es ist noch cool gewesen.
Weißt du, es gibt da manchmal so Shows, oder? Wo er da mit dem Finger vor der Nase rumwedelt und so weiter und tief in die Augen schaut. Und nachher, buff, dann sind die abgetreten und kumpen umeinander auf allen Vieren.
Das ist eine Show.
Das ist eine reine Show.
Aber eben, es wird im Klinischen wirklich auch eingesetzt. Und da ist man heute schon weiter auf der Forschung, jetzt von der seriösen Forschung dazu, meine ich, wo man schon kann zeigen kann, dass es tatsächlich positive Effekte haben kann. Man Leute kann unterstützen, die selber nicht weiterkommen. Das Hirn braucht manchmal wie ein bisschen Unterstützung, wenn wir zu fest festgefahren sind in etwas. Das Gleiche ist übrigens mit Psychedelika, das ist auch so ein ganzer Forschungsbereich, der relativ neu ist, wo man schon auch zeigen kann, dass mit gewissen Drogen, die nicht süchtig machen, an einer kleinen, ganz kleinen Dosis, dass man kann im Hirn eigentlich helfen kann, sich so ein bisschen umzustrukturieren. Und das ist zum Beispiel jetzt gerade auch positive Effekte hervorgebracht, gerade jetzt bei Traumas zum Beispiel, wo man einfach zu fest in dieser Angst drin ist und die Verknüpfung vom Erlebnis und der Angst so stark ist, dass man es selber wie nicht daraus schafft. Und dann eben so mit nachhelfen, sei es mit Hypnose oder Psychedelika, das kann wirklich helfen.
Du hast einen Forschungsaufenthalt gemacht im 2009 in Taiwan. Was ist deine Beziehung zu Taiwan? Ist das nur ein kurzer Aufenthalt gewesen, mehr oder weniger Ferien? Oder hast du dort wirklich eine Beziehung zum, wenn wir sagen, chinesischen Volk ein bisschen aufbauen?
Ja, sehr. Also ich bin mit meinem Mann gegangen und er hat dort ein Traineeship gemacht. Und ich war in dieser Zeit dann eben an der Uni und habe auch meine Forschungsprojekte gemacht und habe fest mit den Leuten vor Ort, also an der Uni, zusammen geschafft und habe sie extrem schätzen gelernt, also allgemein Kultur. Aber speziell jetzt schon die Taiwanesen oder eben die chinesische Haltung, muss sagen, Taiwanesisch ist ja nicht das gleiche wie Chinesisch, ist ihnen ganz wichtig. Und ist wirklich auch anders. Wir sind auch in China reisen, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls etwas, was ich bei diesen taiwanesischen Studierenden wirklich erlebt habe, ist der unglaublich starke Ehrgeiz und das also die Hartnäckigkeit, dass Sachen dranbleiben und etwas machen wollen. Und ich habe so eine Gedächtnistrainingsstudie dort durchgeführt und habe eine ähnliche Studie vorher schon in Bern an der Uni durchgeführt und habe den Unterschied erlebt von den Studierenden, wie die ehrgeizig die Aufgaben gemacht haben und welche auch von den Werten her natürlich höher gekommen sind, also weiter gekommen sind in diesen Aufgaben. Einfach weil sie so eine Ambition hatten, das zu machen. Das war schon faszinierend. Von dem her, ja, ich habe da schon.
Hast du noch ein bisschen Kontakt oder gehst du dann weg?
Ja, ich bin in Kontakt mit mehreren.
Taiwan hat ja ein politisches Problem, indem ihre grossen Nachbarn sagen, die sind eigentlich nicht mehr unabhängig, sondern die gehören zu uns. Der Westen sieht das ein bisschen anders. Ist das ein Thema, das dich auch bewegt hat?
Ja, denke
ich. Oder ist das. Das heisst, ich mich da konzentrieren auf meine Forschung.
Nein, das war schon etwas, was dann auch ein Thema war. Und man geht natürlich mit diesen Leuten mit. Oder? Und so zu sehen, wie die taiwanesische Kultur etwas unglaublich Wertvolles hat. Und auch die Menschen dort. Immer wenn ich wieder von den Medien lese, wie sie unter Druck stehen, das tut mir schon, das tut mir wirklich auch weh. Und ich hoffe so sehr, dass sie die Unabhängigkeit doch behalten können.
Das dürfte vermutlich mehr oder weniger schwierig werden.
Leider. Gigantisch. Das ist gigant. China ist wirklich, das ist crazy.
Ja, gehen wir zurück zur ein bisschen zur Psychologie und die Manipulation. Bleiben wir gerade in China. Wir werden überschwemmt von Waren aus China. Temu ist so eine Diskussion beispielsweise. Und wenn man dann ihre Server anschaut, dann passiert dort wahnsinnig viel drauf. Also ich gehe nicht nur einfach sagen, ich brauche jetzt ein Kabel, bestelle das und dann kostet das 4,80 Franken und blablabla, sondern es passiert noch wahnsinnig viel zwischendurch. Also ich komme irgendein Dreirädchen über, wo ich 46% Rabatt bekomme und dann kommt unter das Geschenkpäckchen, das aufpoppt. Und also wenn man dort auf diesen Webseiten ist, hat man mehr das Gefühl, ich bin eigentlich in einem Game, anstatt auf einer Einkaufswebseite.
Ja.
Wo ist dort wieder der psychologische Aspekt? Die machen das ja nicht einfach, weil sie Freude daran haben, sondern die haben irgendein Ziel, das sie erreichen wollen.
Ganz genau.
Das macht wahrscheinlich wieder mit meinem Hirn irgendetwas.
Ja, absolut. Die wollen das Belohnungssystem aktivieren. Die Belohnungssystemaktivierung heisst, ich will profitieren oder, von dem, was ich gewinnen kann. Ich will die Belohnung erreichen. Und jeder Rabatt, der mir vorgegeben wird, ist eine Belohnung. Oder? Das ist wie ein Tafel, das du siehst. Oh ja, das Foto. Das kann aber auch eben das nächste Level beim Gamen. Es sind genau die gleichen Effekte wie beim Gamen auch. Oder? Die Gamification-Elemente vom nächsten Level. Du kommst noch mehr über. Da gibt es noch mehr zu holen. Da werden wir wie so ein bisschen gierig.
Wie funktioniert das im Hirn? Was passiert
jetzt? Das Belohnungssystem aktiviert ist.
Wo ist denn das Ding?
Das ist,
ist das physikalisch?
System. Ja, das ist physikalisch. Das ist ein limbisches System, ein Gefühlszentrum in der Mitte vom Hirn.
Könnte ich dort jetzt irgendwie mit einer Elektrode immer ein Pipperli drauf geben und dann würde ich mich ständig belohnen?
Gibt es tatsächlich. Es gibt auch so Rattenexperimente, wo Ratten das haben können. Genau, so ein Stimulationsstab und da sind sie immer wieder her.
Die haben sich wahnsinnig glücklich gefühlt, permanent.
Ja, und immer wieder her, dass sie sich stimulieren lassen. Sie gemerkt haben, das ist schön. Das ist genau das Belohnungszentrum und auf dem sind wir sehr auch sensibel.
Also bei mir geht es ja so, wenn ich den Kühlschrank aufmache und ich sehe den Tafel Schoki da drin, oder?
Genau.
Und dann sage ich, oh nein, du hast daheim eigentlich verboten bekommen, immer noch mehr Schoki und so weiter und so fort. Also mache ich den Kühlschrank wieder zu und dann stehe ich etwa noch 3 Sekunden vor dem Kühlschrank und dann sage ich, nein, ich mache jetzt gleich. Dann mache ich wieder auf und dann kommt die Schocke halt gleich zu mir ins Maul rein.
Genau.
Was passiert da bei mir im Hirn?
Spannend. Das ist ganz ähnlich wie bei der Webpage, Tremu, vorher, was du gesagt hast. Oder? Du hast die Belohnung vor Augen. Wir reagieren sehr auf visuelle Reize. Und wenn eben etwas blinkt oder eine Schocke, die da liegt, dann weckt das die Lust. Oder? Das ist visueller Reiz, der weckt Lust, der tut das Belohnungssystem aktivieren. Und du weißt, wenn ich das dann esse, fühle ich mich gut. Und darum alles, was ich mich gut fühle, nachher will ich. Und das ist genau da alles, was ich sehe, eben, wo mir vorgegeben wird, das nächste Level, Aktion, oder da ein Stern, da blinkt es, da ein Glücksrad. Das sind genau die visuellen Reize, die dir sagen, hey, das willst du doch, komm und hol's. Das sind so Triggers sozusagen. Und die lösen nachher die Belohnungssystemaktivierung aus. Und wenn du jetzt sagst, oh nein, dann brauchst du ganz viel Frontalkortexaktivierung. Nein, ich widerstehe dem. Und das braucht aber Energie. Das heisst, das Beste, was du machen kannst, um dich zu schützen, wenn du nicht mehr so viel von Schock jetzt vor Jazz, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, ist, dass du die visuellen Reiz wegschaffst. Das heisst, dass du einfach keinen Schock mehr kaufst. Das, man nennt das auch die Verfügbarkeitsheuristik. Das heisst, da, wo du verfügbar hast, das willst, weil du siehst es, das zieht dich an. Und alles, was du eben möchtest eliminieren, was du eben möchtest, das Verhalten ändern, musst du schauen, dass du es schon gar nicht mehr visuell siehst. Und dafür aber kannst du es auch einsetzen für Sachen, die du willst machen, dass du visuell siehst. Zum Beispiel, dass du dir einen Home-Trainer oder eben irgendwelche Handel oder so herleihst, dass wenn du am Morgen kommst, gerade siehst, ah genau, da will ich ja trainieren. Und dann machst du das auch gerade. Also da kann man wie im Hirn helfen, Sachen, die man eben nicht will, wegschaffen aus der Sicht. Und Sachen, die du willst, dir eben gerade extra herlegen und Reminders setzen. Also man kann das nutzen. Es ist ja nicht gefährlich einfach, sondern das Gute ist eben, wenn du es verstehst, kannst du es zu deinen Gunsten einsetzen. Und das Krasse ist eben, wenn man es nicht versteht, dann verstehen es Medienmacher besser als wir selber und spielen mit dem.
Wirst du eigentlich auch engagiert für das, dass eine Firma zu dir kommt und sagt, wir müssen unbedingt mehr Schäubchen verkaufen jetzt. Liebe Barbara, hilfst du mir, mehr Schäubchen zu verkaufen?
Ich habe schon lustige Anfragen gehabt, aber da lohne ich mich nicht einspannen. Aber was ich gerne mache und da lohne ich mich einspannen, ist, wie man das Team motivieren kann. Motiviert für eine Veränderung zum Beispiel. Und solche Sachen helfe ich dann gerne, dass man, wie präsentierst du etwas in einem Team, damit sie Lust haben auf die Veränderung. Weil da macht es einen riesen Unterschied, oder? Du im Team eine Veränderung so präsentierst, dass alle ihre Hirnisse einfach nachher nur noch Angst haben und ihre Amygdala, das ist eine von unseren so ein bisschen Angstkern, sozusagen einfach nachher durchdrehen und sagen, oh nein, nein, nein. Oder ob du es ihnen so präsentierst, dass alle Hirnisse denken, oh, oder alle hier Lust bekommen und sagen, hey, das ist eine Chance für uns alle als Team etc. So ein solches Team habe ich gerne.
Gehen wir vielleicht ein paar tausend Jahre zurück und gehen schauen, wie das Hirn eigentlich ausgesehen von einem Menschen damals und heute. Ja. Also wenn wir vom Neandertaler reden, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das zurück ist, aber da haben wir so schwülstige, lippige Typen mit einem flachen Kopf gegen hinten, wo fast kein Hirn drin Platz hat. Was ist in der Evolution eigentlich mit unserem Hirn passiert? Frage Nummer 1. Und Frage Nummer 2, wie sieht unser Hirn in 500 Jahren aus?
Ja, spannende Frage. Also die Entwicklung ist eigentlich im Fall vom Menschenhirn her, gell? Jetzt mal abgesehen, wie man das sieht vom Menschen, vom Tier zum Mensch, müssen wir da jetzt nicht, ich glaube, es würde den Rahmen sprengen. Ich glaube jetzt nicht, dass vorher Tierhirnis dann zum Menschenhirnis geworden sind, aber jedenfalls das Menschenhirn hat sich gar nicht so krass fest entwickelt, wie man das lange gemeint hat. Das ist so etwa eine Tennisballgröße, wo man sagt, hat sich die Grösse verändert. Und von den Formationen her, also von den Funktionen und den Strukturen her, sind wir heute eigentlich noch, also jetzt von denen, die man natürlich hat, vor ein paar hundert Jahren, sind wir noch sehr ähnlich dran.
Also man kann nicht sagen, die haben nur Hugo, Hugo, Hugo gemacht damals, sondern die haben auch schon interagiert und haben eigentlich gewusst, was sie machen, die Leute.
Ab dem, wo man es Mensch genannt hat, schon, ja.
Wenn du draußen umeinander läufst und du bist mit einem breiten Publikum konfrontiert, schaust du die Leute immer an und sagst, ui, der hat jetzt dort wahrscheinlich ein Hirnproblem und dort ist gut und dort ist nicht so gut. Du bist Psychologin, Psychologen haben ja das ein bisschen, oder? Die, wenn sie in einer Gemeinschaft drin sind, für sie die anschauen und davon scannen. Und du gehst jetzt noch viel tiefer in den Kopf hinein. Gehst du so weit, dass du im Zug sitzt und dann wie so wie zuschaust und sagst, jawohl, du hast vermutlich ein Problem?
Also ich rede sehr gerne immer von Diversität. Also Neurodiversität nennt man so, oder das so die Sicht. Also einerseits kann man mit Neurodiversität erklären, warum das ADHS, Autismus-Spektrum-Störung etc. gibt. Aber für mich ist Neurodiversität noch viel mehr, nämlich dass jeder hat ein anderes Hirn und hat einen anderen Filter, hat andere hormonelle Lage. Oder zum Beispiel der eine hat eine Tendenz, depressive Verstimmung zu erleben, weil man wirklich hormonell eine andere Balance hat im Hirn, ist nicht so fair, oder? Aber der muss mehr machen, dass er eine gute Balance hat, als andere zum Beispiel.
Also eine Depression hat mit Hormonen etwas zu tun?
Ja, sicher, ja.
Also nicht mit der Hirnstruktur an und für sich, sondern mit den Botenstoffen, die daher kommen, die dem Hirn irgendeine Information liefern.
Ja.
Und dann wird die depressiv?
Also du hast weniger zum Beispiel von Serotonin, wo dir sonst hilft, dich gut gestimmt und zufrieden fühlen.
Und jetzt kommt Medizin und gibt mir ein Medikament, das diesen Botenstoff verändert.
Ganz genau.
Und dann bin ich wieder ein bisschen glücklicher. Mhm,
das macht dich sensitiver und es blockiert andere Rezeptoren, weil zu viel von dem ist, was eben antriebsloser macht. Genau.
Mhm. Gehen wir vielleicht gerade über zum Burnout. Mhm. Das ist ein bisschen etwas Ähnliches, oder? Mhm. Ist eine Depression und ein Burnout, ist das eigentlich das Gleiche? Mhm.
Nein, gar nicht. Aber man kann es natürlich, also es kann nachher in depressive Verstimmung reingehen, das ist klar. Aber ehrlich ist Burnout ist eine Überforderung vom System, oder? Also eine Überforderung von deinen Energieressourcen. Und es ist, Burnout kommt dann, wenn du deine Grenzen nicht respektierst. Und das ist verschiedener Art. Das ist physiologisch, oder? Das ist mental, also kognitiv, aber es ist auch emotional. Und entsprechend ist Burnout, ehrlich, wo du das Hirn einfach chronisch Stress ist. Also das Hirn hat chronisch zu viel Cortisol, zum Beispiel, das Stresshormon, ausgeschüttet wird. Und es kann auch sein, dass du zu viel ablenkst, dass du aber auch emotionalen Stress erlebst am Arbeitsplatz. Oder dass, einfach nicht achtsam mit den Ressourcen umgehst, dass du unter Druck bist, Zeitdruck etc. Alles Faktoren. Und dann hast du chronisch einfach zu viel Cortisol. Und entsprechend hast du auch weniger von den guten Hormonen, wie jetzt Dopamin oder Serotonin zum Beispiel. Das sind so also Gegenspieler. Und das greift wirklich auch dann die Hirnstrukturen an. Es schädigt die Hirnstrukturen. Also es ist wirklich ein biologischer Effekt. Und gleichzeitig natürlich hast du vom Verhalten her hast du nachher eine Dysregulation im Sinne von, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Das Hirn kann nicht mehr gut arbeiten. Du kannst das Potenzial.
Also es wird von schlimm zu schlimmer.
Und im Körperlichen natürlich merkst du es dann auch. Wenn du zu viel Cortisol hast, hast du mehr Kopf, kannst nicht mehr gut schlafen. Der ganze Rhythmus ist gestört. Wachrhythmus.
Ja. Bei mir am Mikrofon Barbara Studer. Sie ist eine Neurowissenschaftlerin und im Nebenamt auch noch Violinistin und Gitarristin und bringt das wunderbar zusammen. Barbara, wie hast du dich entwickelt, dass du dich entschieden hast, Psychologie zu studieren? Hast du das schon als 12-Jährige gesagt, ich werde Psychologin und werde mich aufs Hirn spezialisieren? Oder hat es irgendwie einen Anlass gegeben, der gesagt hat, das ist eigentlich cool, das will ich geben?
Ja, also ich habe schon immer mega gerne Menschen probiert, es besser verstehen und sie zu unterstützen in ihrer Lebenssituation. Das hat mich schon immer sehr interessiert. Und ich habe schon immer sehr spannend gefunden, wie jeder so ein bisschen anders tickt. Zum Beispiel hatte ich zwei Freundinnen gehabt, wo unterschiedlicher nicht hätten können sein, und das hat mich fasziniert. Und ich glaube, das war schon ein Teil, der mich zu dem gebracht hat. Die eine war so negativ, gewesen, wie man nur kann. Oder? Immer das Horn in der Suppe gefunden, immer auch ein bisschen Mühe gehabt, wenn irgendetwas nicht perfekt gelaufen ist. Dann muss man halt jammern und die Leute ankreiden und eben selber immer in dieser Opferhaltung. Und die andere Freundin, die wirklich einfach positiv gestimmt war und jetzt gehen wir es an und finden Lösungen. Und dann haben wir gedacht, was macht der Unterschied? Ist es einfach nur Genetik? Wo haben sie das Lernen oder das Denken gelernt und kann man das verändern? Und habe dann immer meine Interventionen gemacht mit diesen Leuten. Ich habe die wirklich so wie gecoacht. Und habe dann auch gesehen, ah cool, ich kann das verändern bei denen mit so kleinen Trainings. Das ist ja unbewusst, gell? Das sehe ich jetzt heute. Ich war dort schon Hirncoach gewesen, eigentlich. Jetzt, heute heisst meine Firma Hirncoach und ich mache eigentlich genau das. Ich mache Menschen glücklicher. Aber das habe ich noch nicht gewusst. Und ich habe aber lange nicht gewusst, was ich genau mache. Ich bin nicht so gerne in die Schule, gebe es zu. Ich habe lieber Musik gemacht und gespörtelt. Und habe aber doch gemerkt, nach dem Gimmer, ich glaube, also ehrlich, wegen meiner Mann, er hat mich überzeugt, ich glaube, ich muss gleich ein Studium machen, weil es interessiert mich zu fest. Auch wenn es ein bisschen anstrengend ist und ich halt nochmal in die Schule muss. Und dann habe ich dann erst echt Liebe für Psychologie entdeckt, im Studium selber, und gemerkt, das ist genau das, was ich wollte.
Du hast in deinem Lebenslauf sogar geschrieben, du hast auch schon Marathon gemacht, gell?
Ja, mache ich immer noch.
Brauchst du dich selber, musst du dich selber psychologisch ein bisschen bearbeiten, fast in eine Art Hypnose hineinbringen, damit man die Strecke überhaupt absolvieren kann?
Ja, also ich weiss einfach, ich kann mit meinem Hirn sehr gut reden und ich kann mein Hirn gut ermutigen. Und das ist wie so, also ich sage den Leuten viel, du reagierst schon immer auf das, was dir dein Hirn mitteilt. Und entweder kannst du mit dem Hirn verständnisvoll gegenübertreten und sagen, hey, ja, du bist jetzt gestresst, ich verstehe das, oder? Die Amygdala zum Beispiel, jetzt ist sie überaktiviert, ich merke, ich bin gestresst oder ich habe Angst. Und jetzt kann ich entweder Angst haben vor dieser Angst oder ich kann mich stressen wegen dem Stress. Oder ich kann sagen, hey, merci vielmals, dass du mir das sagst. Merci vielmals. Ich sehe, das ist jetzt gerade ein bisschen viel. Hey, jetzt, was kann ich machen, um dich zu unterstützen, um mein System zu unterstützen? Es klingt jetzt ein bisschen schizophren, gell, aber alles gut. Du musst keine Angst, keine Sorgen machen um mich. Alles gut. Aber ich rede dann mit dem Mythalamen und sage, hey, merci, dass du mich hier warnst. Ich verstehe, ich sehe die Angst, aber weißt du was? Es ist mir wichtig. Jetzt gehen wir es an. Und überlege ich mir, was brauche ich? Oder? Man braucht vielleicht Unterstützung. Man muss vielleicht nicht mit anrufen und sagen, hey, das ist zu viel. Oder? Man muss dann wirklich auch Konsequenzen und Lösungen suchen. Aber nur das sage ich dir so Art und Weise, wie ich gerne Sachen angehe. Und das Marathon ist echt genau das Gleiche. Und das Hirn muss sagen, hey, jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Sagen, hey, jetzt ziehen wir es einfach durch. Klar, man muss auch noch physisch, man muss auch trainiert sein. Aber dann ist es mental, ich rede mit dem Hirn und sage, du, schau, jetzt ziehen wir es durch, jetzt machen wir das noch. Und kannst du auf nachher freuen, dann stell mir vor, wie es nachher wird sein. Dann weiss ich, jetzt habe ich hier die wunderbaren Glückshormone, die ausgepümpelt werden und mir wieder Mut geben. Und so kann man, wenn man die Funktionen besser versteht, kann man es wirklich besser nutzen.
Ganz ein anderes Thema. Du hast vorher mitgeteilt, dass ein Hormon dazu kann führen kann, dass man sich gut oder nicht so gut fühlt. Yes. Mhm. Wir reden heute sehr viel über Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Und die einen finden das wirklich gut und cool. Mhm. Und die anderen sagen, ja, also so einfach kann es ja vermutlich nicht sein. Ich kann nicht einfach einen Stoff zu mir nehmen und dann geht es mir wieder wahnsinnig gut. Du selber hast, glaube ich, auch schon in dem Bereich geschafft oder schaffst, oder? Du hast zum Beispiel gesagt, wenn der Teller viel farbig ist, dann ist das gut. Das heisst also, Haufen farbige Gemüse und Salat und so weiter. Also nicht nur grün und nicht nur rot, sondern Haufen Farben. Das Hirn hat gerne Haufen Farben. Ja. Und wenn man das macht, dann hat man genügend Botenstoff aufgenommen, die dann mir wieder helfen, vielleicht sogar glücklich zu sein. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Wirtschaft. Also das ist ein riesen Boom geworden mit einem Nahrungsergänzungsmittel, wo man mir sagt, und du musst jetzt das, und du musst jetzt das, und du musst jetzt das. Was ist deine persönliche Botschaft? Eigentlich nützt es nichts, so schadet es nichts, oder aufpassen? Mhm. Wie sieht das aus?
Ja, ich finde, eher aufpassen, weil die Problematik ist ein bisschen, du tust dich dann weh auf die Sachen verlassen. Und ich glaube, die beste Haltung ist, wie ich probiere das selber in meiner täglichen Ernährung so gut wie möglich auch zu mir zu nehmen. Das heisst, dann übernehme ich Verantwortung, dass ich eben die Farben auf den Teller hole, dass ich die gesunden Fette auf dem Teller habe. Und dann kann ich immer noch ein bisschen supplementieren. Also ich supplementiere zum Beispiel auch ein bisschen Omega-3, wie kaum Fisch essen.
Wie machst du das? Also, hast du ein Tablett, wo Omega-3 drin ist und das schlückst du jeden Morgen?
Das Algenöl. Algenöl, das ist ja da, wo die Fische essen.
Ja, genau. Und wie weißt du, dass das auch drinnen ist, was sie sagen?
Ja, ich lese
natürlich. Wie kann man dem vertrauen, dass, wo das herstellt, dass das nicht einfach irgendwie Motorenöl, nein, nicht gerade Motorenöl. Das wäre nicht so gut. Aber dass dort wirklich Omega-3 drinnen ist. Übrigens, was ist Omega-3? Was ist das?
Ja, aber das ist das, was sonst ein Fisch hat. Das ist das gesunde Fett eben. Omega-3,
ah, Omega-6. Ist das Fett?
Das ist Fett, genau. Aber eben ein ungesättigtes, oder? Das sind
Omega-3. Was ist ungesättigt?
Das, was der Körper kann brauchen kann. Das, was die Neuronen eben nicht verklebt. Aber dann gibt es noch die Fette, die vom frittierten Öl sind. Das ist da, wo die Neuronen fast verklebt. Das ist ein ungesundes
Fett. Aber wie unterscheide ich das? Also, wenn ich ein Öl zu mir nehme, dann bin ich selber noch gesättigt, oder?
Aha, so, nein, das ist mehr, wie die können sich verbinden mit anderen Nährstoffen, oder? Das sieht das aus. Also die tun sich nachher andere Drahtketten, sodass du andere Sachen besser verdauen kannst. Oder zum Beispiel, wenn du ein Öl nimmst mit Rüebli, zum Beispiel hilfst du, dass du das Vitamin A kannst besser aufnehmen. Das sind die Art von Fetten. Das sind die pflanzlichen Fette.
Und also was für ein Öl?
Rapsöl, Olivenöl ist super. Genau, Leinsamenöl ist genial, auch für Omega-3 und Omega-6. Nüsse natürlich haben die Fette
drin. So Olivenöl hat auch Omega?
Ja, wunderbar.
Habe ich jetzt aber in den Listen eigentlich nie gefunden. Also, Rapsöl habe ich gefunden tatsächlich. Ich bin ein bisschen jetzt lesen.
Doch, Olivenöl.
Das erste Mal.
Das ist einer von diesen Brainfoods, Olivenöl.
Okay, also Oliven ist cool. Mm-hmm.
Ja, ist cool. Das Kaltpressen.
Dort haben wir übrigens ein riesen Problem mit der Monokultur im Bereich Olivenbäume.
Echt,
ja. Also ich habe jetzt gerade für schnelle Woche in Spanien sein, mm-hmm, in der Nähe von Malaga.
Okay.
Und dort sind kilometerweise, also wirklich kilometerweise, das müssen Millionen von Quadratmeter sein, wo nur noch Olivenbäume stehen. Also, ja. Wahrscheinlich ist die Welt, hat das gehört, oder? Man muss Oliven Öl. Ja. Und ich frage mich einfach, wie das rauskommt mit dieser wahnsinnigen Monokultur. Du siehst keinen anderen Baum mehr, sondern du fährst Auto eine halbe Stunde auf den Autobahnen und links und rechts hast du nur Olivenbäume.
Wahnsinn. Das ist ein bisschen das Gleiche wie bei den Avocado auch, oder? Alle schreien nach Avocado, weil sie so gesund sind, auch fürs Hirn. Und auch dort haben wir das Problem, oder? Mit dem Wasser, diesen Wasser. Versorgung, die sie brauchen und es nachher Probleme
gibt. Wäre es denn eigentlich gescheiter, man würde tatsächlich irgendwie so Tabletten einwerfen, wo das Zeug drinnen ist, dann würde man vielleicht so ein bisschen an diesen Monokulturen vorbeikommen.
Ja, das ist schon so eine Diskussion. Gell? Und man hat bei den Fischen das Gleiche, oder? Mit der Überfischung. Es kann nicht sein, dass wir, weil wir es fürs Hirn einfach brauchen, alle viermal in der Woche Fisch essen, finde ich. Und dann nehmen wir lieber die Algen, das Algenöl, eben, dass man wie möglichst pflanzliche Ergänzung kann nehmen, genau, wo aber möglichst wenig, wie du sagst, auch noch landwirtschaftlich dann wieder Probleme herbeiführen. Ja.
Was schluckst du alles? Also, was würdest du mir sagen, was sollte? Ich schlucke jetzt im Moment gar nichts, aber jetzt, nachdem ich mich ein vorbereitet habe und jetzt mit dir geredet, muss ich unbedingt nachher in die Drogerie springen.
Omega 3 würde ich. Ja, das würde ich, weil das ist wirklich etwas vom Wichtigsten jetzt für die Hirngesundheit. Und Vitamin D-Tropfen. Das ist aber nur ein Tropfen pro Tag, also brauchst du wenig, aber auch das ist jetzt gerade mit Demenzprävention ein wichtiges Thema.
Also kumpeln wir doch gerade schnell zu Alzheimer und Demenz. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz?
Genau, also Alzheimer ist ja Demenzerkrankungen, das ist wieder Überbegriff und Alzheimer ist eine spezifische Form davon. Und da gibt es ja andere Formen, oder? Es gibt die frontotemporale Demenzform, also einfach je nachdem, wo dass du einen Schaden sozusagen hast im Hirn, also wo dass du die strukturelle Veränderung hast und welche Funktionen das dann eben geschädigt sind oder nicht mehr, was nicht mehr funktioniert. Und das ergibt nachher eine andere Diagnose.
In der Vorbereitung bin ich auch wieder schnell aufs Internet gegangen, habe Alzheimer und Demenz und Verhinderung hineingeschrieben. Wie kann ich das verhindern? Das würde mich persönlich eigentlich auch interessieren. Und dann bin ich beim Dr. XY YouTube-Film gelandet. Und der sagt, eigentlich gibt es das gar nicht. Der Riesenfehler ist, dass wir nicht genügend Lithium zu uns nehmen. Du musst eine Lithiumkur machen und dann tut er das eine halbe Stunde lang erzählen. Und zuletzt sagt er auch noch gerade, in welchem Päckchen, dass das Lithium drin ist. Ist das völlig an den Horror herbeizogen? Oder kann man sagen, es stimmt schon ein bisschen weit? Weil ich habe dann auch noch gelesen, dass Lithium tatsächlich seit Jahrzehnten in der Psychoanalyse, Psychotherapie und so weiter gebraucht wird tatsächlich. Also es scheint wirklich eine Wirkung zu haben. Ist es einfach zu einseitig, wenn man das sagt? Schadet es etwas, wenn man das zu sich nimmt? Hat er ein bisschen recht oder hat er gar nicht recht?
Aber das ist immer mit diesen Theorien, sie haben ein bisschen etwas an sich. Oder? Aber du kannst nie, also das ist wie ein ganz wichtiger Grundsatz, finde ich, den ich auch so den Leuten weitergebe. Ich setze mich wirklich schon sehr lange mit der Literatur auseinander und eben selber auch dann geschafft, ist, es gibt für das Hirn keine einfache Lösung. Das Hirn ist unglaublich komplex. Und das Hirn, also ist das komplexeste Organ, oder, von unserem ganzen Organismus. Und das Hirn ist anspruchsvoll. Also kommen wir davon weg, dass wir können einfache ein oder zwei Lösungen finden. Das heisst, immer wenn dir eine einfache Lösung präsentiert wird, kannst du sicher sein, das ist Humbug. Weil du kannst nicht einfach Lithium nehmen, das Gefühl haben, mit dem ist es gemacht. Genauso wie andere, wenn sie sagen, ja, du musst halt nur Vitamin D nehmen, dann ist es gemacht. Nein, es ist immer, Lithium ist wichtig, es ist so, Vitamin D ist wichtig, Omega 3 ist wichtig, ja. Mikronährstoffe sind wichtig, ja. Schlussendlich sagt man ja, ist eigentlich eine Entzündung, also dementielle Erkrankungen sind Entzündungen im Hirn, die viel über die Ernährung kommen, aber nicht nur. Da haben wir die ganze Forschung, die zum Beispiel zeigt, dass Bewegung etwas vom Wichtigsten ist für ein gesundes Hirn, weil genau dann hast du die Hormone, wo die Neuroplastizität erhöhen, das heisst Anpassungsfähigkeit vom Hirn. Du kannst das verändern, oder? Mit dem, wie du dich bewegst. Du hast mehr Neuronen, die auf die Welt kommen, wenn du dich mehr bewegst. Das heisst, wenn du jetzt einfach sagst, ah, dann nehme ich mehr Lithium und nachher hängst du es um, vergiss es, dann bekommst du Demenz. Also weißt du, wieso? Das Hirn braucht Bewegung neben all diesen Nährstoffen und dann kannst du dann sagen, ah gut, dann muss ich mich halt jeden Tag 3 Stunden bewegen, auch das ist wieder zu kurz gegriffen. Weil ja, Bewegung ist wichtig, aber wenn du einsam sonst daheim hockst und keine Interaktionen hast, dann hast du auch wieder ein Problem. Weil genau da braucht das Hirn braucht gegenüber. Einsamkeit ist einer der stärksten Demenzrisikofaktoren, die wir haben. Weil gerade Eltern, die sich isolieren, zum Beispiel erhöhen ihr Demenzrisiko bis zu 30-40%. Also, darum, es sind ganz viele Faktoren, die schlussendlich addieren oder wie sich zusammenkommen und und dein Hirn gesund erhalten oder eben krank machen. Und es gibt nie eine einfache Lösung. Und es wäre schön, oder eben die ganze Alzheimer-Medikationsforschung, die ist riesig. Und ich bin überzeugt, es wird nie ein Medikament geben, das Demenz oder demenzielle Erkrankungen kann vorbeugen kann. Weil das Hirn ist anspruchsvoller. Es braucht den ganzen Lebensstil. Da sind wir gefordert, jeden Tag gesund zu leben und können nicht einfach eine Tablette schlucken.
Also jetzt hast du natürlich gerade die Roche verrückt gemacht. Ja, oder? Du hast Biogen verrückt gemacht. Das sind Milliardeninvestitionen, ja, die darüber werden. Ja. Und Biogen hat ein Medikament, sage ich dem jetzt. Mhm. Dann wird es wieder zugelassen, dann wird es wieder nicht zugelassen, dann wird es wieder zugelassen. Mhm. Und geht hin und her. Und jetzt aktuell ist es jetzt aber so weit, dass man ihnen gesagt hat, vor wenigen Wochen ist das passiert, jawohl, die Wirksamkeit ist eigentlich bewiesen. Ihr dürft mit dem Ding auf den Markt gehen.
Ja, in Amerika ist es schon. Aber weißt, das ist bewiesen, heisst, die Wirksamkeit ist bewiesen. Du musst aber schauen, was für eine Wirksamkeit. Und das sind Wochen bis Monate, wo du kannst Alzheimer rauszögern oder ein bisschen reduzieren. Aber das ist nichts. Es ist wirklich nichts. Und jetzt schauen wir die Präventionsforschung an. Das ist natürlich weniger attraktiv, ist weniger sexy, oder? Oh, Prävention, oh, das ist anstrengend. Oh, jetzt muss ich mich noch bewegen. Das ist echt nicht sexy. Aber wenn du dort schaust, dann kannst du kannst bis 8-9 Jahre kannst du rauszögern. Und du kannst Demenz...
Allein von Prävention?
Allein von Prävention.
Der also gesund leben.
Und 45%, fast 50%, kannst du durch den Lifestyle kannst du das Risiko reduzieren. Und wenn du das dann mal vergleichst, Medikation gegen das, dann siehst du, es ist eigentlich nichts. Und darum finde ich immer so, meine Güte, können wir nicht einfach auch mal über die Facts reden.
Aber ist denn nicht deine Freundin, die sich über alles aufgeregt hat und negativ eingestellt hat, die hast ständig am Denken gesehen und am sagen, es ist nicht in der Ordnung, wie kann man das ändern und so weiter. Die ist vielleicht weniger demenzgefährdet als die andere Freundin, die immer sagt, oh, ist alles wunderbar.
Also positive Emotionen sind natürlich unglaublich gesund fürs Hirn. Aber du hast
recht. Aber du bist ja nicht herausgefordert. Das heißt, das ist immer, es ist ja tipptopp, oder?
Ja, da hast du recht. Nein, ich finde ich einen guten Punkt. Ich sage nicht, dass negative Emotionen schlecht sind. Also hätte ich mich nicht unglaublich geärgert, du spürst ja auch jetzt wieder bei mir, gell? Da kommen bei mir gerade Emotionen, dann hätte ich mich nicht geärgert, dass das zugelassen hätte ich nicht. Ich habe eine Firma gegründet, ein Spin-off von der Universität, hirncoach.ch. Das ist aufgrund des Ärger gekommen, weil ich gesehen habe, das, was angeboten wird, entspricht nicht der Wissenschaft. Und warum sind dort Wissenschaftler, die wichtige Erkenntnisse haben, und an der Uni, oder, hier im Eiffelturm, und da sind die Angebote bei den Leuten, die armen Leute wissen es nicht besser und kaufen dann irgendeinen Seich, oder, wo sie irgendwelche Brain-Jogging, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, wo nichts nützen, weil ich habe ja die Forschung dazu gemacht, die nützen nichts. Und dann habe ich den Ärger genommen und gesagt, und jetzt mache ich etwas. Hätte ich einfach gesagt, ja, positiv denken, gell? Ja, hast recht, hätte ich nichts verändert. Wir brauchen Emotionen, wissen wir übrigens auch von der Forschung, Emodiversität nennt man das, mehr verschiedene Arten von Emotionen bringen uns in eine Kraft hin. Und die Leute, die mehr Emotionen haben, sind gesünder, sind fitter, haben bessere Beziehungen, weniger Absenzen beim Arbeiten, weniger beim Arzt.
Berodest du auch Altersheim?
Ja, tatsächlich.
Oder?
Ja,
wir haben das Programm. Dort ist es schon so weit, dass sie natürlich schon älter sind, die Leute, darum heisst sie auch Altersheim. Aber kann man dort noch etwas machen? Also, ja, kannst du denen den Weg ein bisschen vorgeben? Mhm. Hören auf, sie nur am Morgen aufnehmen und abends wieder ins Bett tun? Machen etwas mit diesen Leuten?
Machen. Zum Glück ist schon viel am Laufen. Aber wir haben das Programm auch jetzt entwickelt, für die Aktivierungspersonen zum Beispiel oder einfach Leute vor Ort, wie sie das noch mehr können so machen, dass das Hirn wirklich gefördert wird. Und ja, du kannst immer etwas machen. Das ist das Wunderschöne am Hirn. Das bleibt veränderbar, bis wir sterben. Also bis zum letzten Tag werden oben neue Neuronen, neue Verbindungen kreiert. Das ist unglaublich faszinierend und das ist so wichtig, dass wir diese Haltung haben, egal in welchem Stadium man ist. Und im Altersheim vor allem viel mit den Leuten singen, viel mit ihnen tanzen und sie kognitiv, also geistig herausfordern und ihnen Verantwortung geben, ihnen Entscheidungsfreiheit geben, ist etwas vom Wichtigsten, dass das Hirn aktiv bleibt.
Du gibst mir Stichwort Sterben und die Geburt. Mhm. Ab wann ist das Hirn effektiv aktiv? Also, das habe ich mich schon manchmal gefragt. Oder? Der Säugling kommt auf die Welt. Mhm. Der ist zuerst in dem Körper vor der Geburt. Er darf ja nicht durch die Nase schnaufen. Also, er würde ja vertrinken, wenn er das würde machen. Also, er muss den Geburtsvorgang haben und dann muss die Atmung einsetzen. Und dann muss er irgendwie mit der Welt anfangen korrespondieren. Mhm. Was passiert beim Geburtsvorgang? Und wann kann man sagen, ist das Sekunden nach der Geburt? Oder ist das irgendetwas, das vollautomatisch abläuft, durch einen Hirnstamm oder so, wo man noch nicht mit Nachdenken kann reden kann? Was passiert bei der Geburt und wann fängt das Baby wirklich seine ersten Gedanken an?
Ja, das hast du von den ersten Sekunden an. Also das Hirn ist ja schon entwickelt. Also es ist wirklich, entwickelt sich ja genauso wie natürlich sonst der Körper. Das heisst, das Hirn ist parat. Wenn der Säugling auf die Welt kommt, ist parat, um gerade empfohlen, um Emotionen zu spüren. Oder? Also die Angst zum Beispiel funktioniert ja von Anfang an. Also der ist, und über den Hirnstamm hast du alle Lebensfunktionen, wie eben gerade die Atmung, die einsetzen. Das Hirn ist voll parat, von den ersten Sekunden an. Und nachher, die nächsten Wochen und Monate, Jahre, das ist ja unglaublich, da hast du eine Explosion an Neuronen auf die Welt kommen und an neuronalen Netzwerken, die sich aufbauen. Du hast einen Überschuss, das geht dann weiter über die Kindheit, du hast einen Überschuss an Neuronen und du siehst, wie die Netzwerke nachher wieder aufgebaut werden und dann auch wieder abgebaut werden. Also es gibt dann auch eine Spezialisierung, aber du hast eigentlich gesehen, es ist viel zu viel. Und bis 25 entwickelt sich das Hirn eigentlich rasant weiter. Also der Frontalkortex ist der letzte Teil, der dann auch bei Teenagern nachreift, darum sie können nichts dafür, wenn sie nehmen noch ein bisschen. Jetzt noch nicht so alles können regulieren. Das ist wirklich erst mit 25 dann ganz ausgereift.
Und das heisst, nachher kommt die Erfahrung. Also eigentlich bin ich mit 25 bin ich am Verblöden, aber eigentlich habe ich so viel Erfahrung, dass ich das wettmachen kann.
Ja, genau. Nachher baust du über die Erfahrung weiter auf. Ja, und ich glaube, so die Haltung, das Hirn entwickelt sich ein Leben lang weiter. Diese Haltung ist mir sehr wichtig. Oder mit allem, was du machst heute, mit den Leuten, die du redest, durch du dein Hirn weiterentwickeln.
Ist das Hirn ein Muskel oder was ist das?
Ja, also nicht ein Muskel, sondern einfach, das sind Tausende von Muskeln natürlich. Aber ja, jede Struktur kann man sich ein vorstellen wie ein Muskel, der aufbaut, wenn er nutzt ist und der abbaut, wenn du ihn ignorierst.
Was passiert beim Sterben?
Puh, du stellst Fragen, Daniel. Ja, gell, also kommt ja darauf an, wie. Aber schlussendlich schaltet ja einfach der Organismus ab und dann hast du keinen Sauerstoff mehr im Hirn und dann schaltet es ab.
Ab wann schaltet das Ding ab? Jetzt geht es ja zum Beispiel um den Namen von Organen bei Leuten, die noch so das Herz pöppelt, aber man sagt, sie sind hirntot. Also, wieso sagt man am Hirntot und nicht einfach, du bist tot?
Ja, das ist einfach, weil du die bewusste Wahrnehmung nicht mehr hast und dann ist hirntot.
Und das weiss man hundertprozentig. Das weiss man nicht ganz hundertprozentig. Würdest du dir deine Organe entnehmen oder eher lieber nicht?
Hey, ich habe mir das vorher noch nie überlegt. Das ist wirklich so ein Bereich, wo ich mir noch kaum Gedanken mache.
Wir gehen überfordert,
irgendwelche Antworten zu
geben. Wir gehen über politisch und rechtlich, oder? Dass man sagt, was gilt eigentlich? Oder? Gilt, dass du musst irgendeinen Ausweis auf dir tragen, dass du willst, dass die Organe entnommen werden? Oder tut eigentlich das Recht sagen, wenn du die nicht wehrst dagegen, dann dürfen die entnommen werden? Oder? Ich kann das schon noch verstehen, dass eigentlich Leute ein bisschen Schiss haben davor, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben das Grundbedürfnis selber können entscheiden, was mit uns passiert. Und ich glaube, das ist sehr ein wichtiges Bedürfnis, das wir haben. Das ist ja auch ein emotionales Bedürfnis. Ich will können über meinen Körper und das, was mit mir gemacht wird, entscheiden. Man nennt das also das Autonomiebedürfnis. Und wenn einem diese Autonomie genommen wird, glaube ich, ist das etwas sehr Schwächendes. Also darum bin ich schon dafür, dass man dass jedes Individuum das eigentlich selber kann entscheiden.
Gehen wir nochmal über zu irgendwelchen Botenstoffen oder Stoffen, die das Hirn mehr oder weniger außer Funktion setzen. Wir hatten einen mega Vergewaltigungsprozess in Frankreich, wo eine Frau mehrere hundertmal vergewaltigt worden ist und der Mann hat sie immer irgendwie neutralisiert durch irgendwelche Stoffe. Nachher mache ich schnell einen Gump. Ich selber habe mal das grosse Vergnügen gehabt, einen Magen- und eine Darmspiegelung zu machen. Und dann habe ich Propofol gespritzt bekommen. Und das ist unglaublich. Oder? Da bin ich einfach innerhalb von etwa 10 Sekunden weggetreten. Oder? Also, die haben das in mein Blut hineingelassen und zack. Oder? Wie macht man das? Wie kann man dem Hirn mitteilen, du bist jetzt einfach ruhig, adieu, tschüss?
Ja, man tut ja weh, einfach die sensorische Wahrnehmung unterbrechen. Also es nimmt es zwar noch auf, aber es geht nicht mehr das rein, wo du es wahrnimmst, also wo du es merkst. Und das ist wie eine Lähmung eigentlich von dieser neuronalen Weiterleitung. du lähmst eigentlich die
Lähmung. Ich bin ja vermutlich auch gelähmt während dieser Zeit, also wo die mir da durch den Hals, durch in den Magen runtergehen.
Genau.
Da müsste ich ja würgen und machen, aber jetzt ist alles weg, oder?
Ja.
Also das ist eine grosse Geschichte zwischen der Medizin, der Medikation und der Psychologie und so weiter. Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit da zwischen euch?
Ja, die ist extrem wichtig. Ehrlich. Ich glaube, es ist auch in der Ausbildung etwas, was zum Glück jetzt auch am Ausbauen ist. Es ist lange ein bisschen leider ignoriert worden. Etwas, was jetzt aber viel mehr am Kommen ist und was ich unglaublich wichtig finde, weil Ärzte und Ärztinnen ja nicht einfach Diagnosen vergeben können, sondern auch immer eine Person ein bisschen kennenlernen, oder? Und wenn eine Person mit einem Problem kommt oder mit einem Schmerz oder mit etwas, dann ist das ja auch immer eine Geschichte vorher. Und je mehr Ärzte und Ärztinnen auch die Geschichte kennen, desto besser können sie nachher sagen, was dran ist. Oder? Wenn jetzt zum Beispiel einer kommt, nehmen wir mal ein plumpes Beispiel, oder? Und mit Rückenweh zum Beispiel, kannst du ihm entweder schauen, ja, wie können wir es operieren, was können wir machen mit der Medikation etc. Oder schaust die Geschichte an, dass er zum Beispiel eine Fehlhaltung geschwimmen hatte, dass er irgendwie vielleicht 7 Stunden hockt am Tag und nicht auf das schaut. Dass er die Muskeln völlig untertrainiert hat etc. Und dann kannst du wie schauen, wo gibt es Ansätze, die wir jetzt können über Lifestyle.
Also würdest du sagen, dass das funktioniert eigentlich? Also,
es hat einfach immer zusammen.
Psychologie und Medizin, jetzt im Bereich Hirnforschung, das funktioniert.
Ja, es ist auch mal am Aufbau. Ja. Ich glaube, auf vielen Orten funktioniert es noch nicht.
Du hast gesagt, Prophylaxen ist wahnsinnig wichtig. Oder? Also, die Medizin kommt ja sehr oft zum Zug, denn wenn ich das Bobo schon habe.
Genau.
Und du willst ja eigentlich auch prophylaktisch wirken.
Ja, also gerade bei psychischen Problemen vor allem möchte ich auch. Das ist mein Anliegen vor allem.
Und Prophylaxe beginnt beim Kind, oder?
Ja, sicher.
Wie zufrieden bist du mit der Schule heute? Also wir haben ja den Weg gehabt, dass wir heute integrierte Schulen haben. Also man sagt, der Schlechteste und der Beste sind in der gleichen Klasse. Und der eine wird einfach noch ein bisschen gefördert. Ein riesen Durcheinander und der eine muss in ein anderes Zimmer und so weiter. Und früher hat man den Frontalunterricht gehabt. Basel hat jetzt gerade bestimmt, dass sie die integrierte Schule wieder abbauen. Also nachdem man Milliarden investiert hat in die integrierte Schule, fängt man jetzt wieder an, ein bisschen mehr in die andere Richtung zu gehen. Wenn du jetzt das aus der Sicht als Hirnforscherin anschaust, was ist eigentlich richtig?
Ja, richtig und falsch will ich gar nicht das Maul nehmen, weil das ist zu komplex Ganze. Aber das, was bei mir im Zentrum steht, wenn man überlegt, was ist gut und schlecht für das Kind, ist es da, wo Kinder Freude haben lernen. Das ist das Wichtigste. Wir wissen von Neurowissenschaften, von all diesen Forschungen und auch wie Lernen funktioniert, dass Freude Dünger ist fürs Lernen. Das heisst, das Wichtigste, was die Schule machen muss, aus meiner Sicht, und da bin ich auch aktiv am Mithelfen natürlich, ist, dass Freude, die Lernfreude der Kinder, die sie haben, ganz natürlicherweise, dass die erhalten bleibt. Und dass die Kreativität, die sie auch ganz natürlicherweise haben, dass man die kann schützen kann.
Aber kann man das nicht auch übertreiben, fast spitzeln, weißt? Also muss man nicht einmal herstehen und zack, und so ist es jetzt, und das wird jetzt gelehrt und tschüss, oder?
Das ist nicht ein Widerspruch. Wenn du Freude hast, dann bist du zu vielen bereit zu lernen, wo auch ein Riesenknurz ist. Also das heisst nicht, dass du immer musst alles sagen, ah, oh, mega cool, sondern du hast wie Freude und Mut, Sachen zu lernen. Und darum, was wir schauen müssen, ist, dass wir vermeiden, dass Druck aufgebaut wird und Angst. Weil Angst ist Lernhemmung pur. Und das heisst, bei all der Integration und so muss man schauen, dass nicht die Schwächeren oder einfach die ganze Zeit Angst haben, weil sie von den anderen vielleicht dann gleich eben abgemacht werden oder vom Lehrer unter Druck gesetzt. Oder? Und bei denen, die halt schneller sind, muss man schauen, dass sie nicht schlussendlich einfach unglaublich frustriert sind, weil sie gelangweilt sind, weil Langweilig ist ein Stress fürs Hirn. Oder? Das heisst, das ist eine Herausforderung. Oder? Und ich glaube, die Lehrperson hat hier unglaublich schwierige, ist ein schwieriger Job, aber machbar. Und das Zweite, jetzt neben der Freude, finde ich, dass das wirklich einfach aktiv ist. Also das Lernen soll sehr aktiv sein. Das ist jetzt eigentlich, du hast ja gefragt, was von der neurowissenschaftlichen Sicht oder so die wichtigen Faktoren sind. Dass wir einfach schauen, dass Kinder in der Schule können aktiv sein können. Und wir haben ein riesiges Problem mit dem ADHS. Die ganze Zeit wird darüber geredet und noch viel mehr Kinder und so. Und ein Teil ist einfach, weil sich Kinder zu wenig können bewegen können. Und dann kommen sie halt heim, haben die Medien und bewegen sich wieder nicht. Und darum, das ist logisch, gibt es dann mehr, weil das Hirn braucht, das Aktive können, ausprobieren, bewegen. Und das sind Sachen, die die Schulen einfach bieten müssen. Und dann, wenn wir einen Schritt weitergehen, was speziell dann auch gerade ältere Kinder brauchen, ist ganz klar ein Verständnis von, wie das Hirn funktioniert. Also, ich nenne es gerne Hirnkompetenz und da setze ich mich jetzt dafür ein, dass das wirklich gemacht wird, weil das brauchen wir heute noch viel mehr als früher, weil wir einfach Medienmacher haben, die mit unserem Hirn spielen. Und man sagt die mentale Gesundheitskrisen oder von den Jugendlichen und so. Ja, logisch, die sind einfach überfordert. Heillos überfordert, weil die Schule tut sie nicht coachen in einem gesunden Umgang mit den Medien, respektive die Eltern machen es nicht, weil eigentlich die erste Aufgabe ist von den Eltern. Aber die Eltern leben es nicht vor, sind selber vielleicht überfordert, hängen es nur an den Medien oder arbeiten die ganze Zeit und dann zu oben am Fernsehen, dann kommst du nicht mit über das Kind 3 Stunden Game zu oben, wenn er schläft. Und das ist einfach für jugendliche Gehirne etwas vom Schlimmsten. Und da müssen wir sie unterstützen und sie schützen und aufklären.
Wie unterscheidet sich das Hirn von einer Frau und einem Mann?
Oh, jetzt kommst du noch in die Ecke. Ich bin noch gefordert bei dir.
Ich bin nicht in die Ecke. Es nimmt mich wirklich Wunder.
Also, wir sind ja vor dem Thema Alzheimer und so gewesen. Wir können gerade dort mal anhängen. Frauen haben ein bedeutsam höheres Risiko an Alzheimer zu erkranken. Also 2/3 Alzheimer-Patienten sind Frauen.
Ist eine hormonelle Problematik?
Das weiss man bis jetzt gar nicht mehr, aber sicher ein Teil ist hormonell natürlich.
Aber Frauen werden auch älter, also da haben sie auch mehr Alzheimer.
Das ist so, all das. Man hat aber auch Herzgesundheit, das ist tatsächlich auch ein Teil. Dann Hypothesen gehen da bisher zu, dass Frauen mehr emotionale Belastungen erleben, zum Beispiel gerade mit Kindern und so, oder? Wenn du da mitgehst und Ängste und so.
Du bist auch dreifache Mutter, oder nicht?
Ja, ich meine, da gehst du schon mit, ja.
Okay.
Ja.
Aber es ist auch positiv, oder? Also du bist gefordert, absolut, oder? Ja. Durch das wird dein Hirn immer neuronal neu vernetzt, oder?
Ja, das stimmt. Das ist die Emodiversität, oder? Nein, voll. Aber eben, das sind einfach so Hypothesen, die man hat. Oder eine Hypothese ist auch, Frauen, die lange nicht arbeiten oder lange weniger herausgefordert sind. Auch das macht etwas mit dem Hirn. Wir brauchen ja die Stimulation. Und ich meine, wenn du dich nur mit dem Essen und dem Wickeln und so beschäftigst von den Kindern, ist das definitiv weniger neuronale Stimulation als ein Mann hat, der arbeiten und Herausforderung. Also sind wir schon verschiedene Hypothesen.
Also mit der Veränderung jetzt von den familiären Verhältnissen, die Kinder werden in der Kita abgeben, beide gehen voll arbeiten, gibt es eigentlich keine Unterschiede nachher mehr bei der
Nein, das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass der Vater und die Mutter das ein bisschen aufteilen. Ah, nicht, dass man sie einfach an die Kita geht. Hallo?
Und was machen wir? Also in Taiwan arbeiten sie 130%, oder? Deine Kollegen dort, oder? Und bei uns arbeiten sie 30% nachher, weil sie sagen, ich brauche noch ein bisschen Work-Life-Balance. Aber das ist auch wieder gut fürs Hirn, oder
ja,
nicht?
Ja, es ist eine gesunde
Mischung. Es ist einfach verrückt, oder? Wir können eigentlich nichts richtig machen.
Ja, ich glaube, schlussendlich müssen wir doch einfach eine gute Balance finden, respektive. Balance ist vielleicht auch ein falsches Wort, weil das tönt so nach uiui, kritisch, Balance. Sondern einfach ein guter Mix oder eine gute Harmonie. Harmonie ist, glaube ich, ein besseres Wort, oder? Harmonie von Herausforderung, Entspannung. Und es muss einem einfach Freude machen. Schlussendlich ist schon die Sinnhaftigkeit. Oder wenn du am Arbeiten viel Sinnhaftigkeit erlebst, aber auch daheim viel Sinnhaftigkeit erlebst, ich will dir nicht sagen, dass das Arbeiten besser ist für das Hirn als daheim sein bei den Kindern. Also das war gar nicht meine Message, sondern einfach, dass man es ein bisschen aufteilt, dass es fair verteilt ist. Aber eben so eine Harmonie in dem, glaube ich, das ist unsere Challenge, ja.
Ich glaube, die Harmonie lassen wir jetzt losklingen. Barbara, ganz, ganz herzlich, dass du zu Aktiv Radio ans Mikrofon bist gekommen. Hoffentlich können wir die tolle Gespräche weiterführen irgendwann. Wir sind nicht richtig weit gekommen. Es ist oft so, dass ich mich vorbereite. Weißt, habe ich so 30, 40 Papierseiten vor mir und dann habe ich eine halbe Seite kann ich brauchen, die andere fehlt eigentlich alles. Es wäre toll, wir könnten dich später vielleicht wieder einmal bei uns begrüßen. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir viel, viel Erfolg mit der Mitteilung an die Bevölkerung, dass es eigentlich mit einem Medikament nicht gemacht ist, sondern fängt früh an, euch das Hirn zu trainieren.
Sehr gerne, wir unterstützen mit Hirncoach gerne dabei. Danke dir vielmals für das Gespräch, Daniel, und auch alles Gute.